Hallo, hier ist Esther vom Moviepilot-Podcast Streamgestöber. Wir reden ja seit ein paar Wochen nicht nur in unserer Hauptpodcast-Folge am Mittwoch über alles, was bei Streaming so los ist, sondern geben euch auch noch Empfehlungen, Tipps und Checks fürs Wochenende mit an die Hand. Und das muss ja nicht immer was Hochaktuelles sein, das kann ja auch mal was ein bisschen schon Zurückreichendes sein. Wie zum Beispiel vor 2 Jahren ist da was gestartet, was wir heute nochmal hervorholen, weil nämlich die 2. Staffel vor der Tür steht. Und was das genau ist, das verrät euch jetzt meine liebe Kollegin Jenny, die euch, ich würde sagen, was Erbauliches mitgebracht hat, wenn ihr jetzt gerade vielleicht zum Beispiel die letzte Folge von The Last of Us erstmal verkraften müsst. Hallo Jenny.
Hallo Esther.
Du sitzt mir mit unbewegten Gesichtszügen gegenüber. Was hast du uns mitgebracht?
Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich empfehle euch da draußen Poker Face von Rian Johnson und Natasha Lyonne. Hattest du das geschaut?
Ja, ja, gleich als es rauskam, aber dann nicht noch einmal, so wie du letztens, habe ich ja gehört.
Ja, meine Osterpläne sind ins Wasser gefallen, stattdessen haben wir Eier geschält und Pokerface geschaut. Das streamt in Deutschland bei Sky und Amazon Prime. Es gibt die 1. Staffel bisher, 10 Folgen, ungefähr 1 Stunde. Soll ich gleich das Konzept erklären?
Ja, genau. Worum geht's denn überhaupt? Wenn Leute noch nie gehört haben von Pokerface, die kennen vielleicht noch Texas Hold'em, aber was ist das für eine Serie?
Du jetzt mit deinen Fachbegriffen, da bin ich sowas von raus. Also, vielleicht der Übergang, du hast ja Texas Hold'em erwähnt, es beginnt in Las Vegas,
oh,
da gibt es Casinos, da spielen sie Poker und irgendwann kommt die Serie auch nach Texas. Aber Grundidee ist, was wäre, wenn wir im Jahr 2023 eine Krimiserie drehen wie im Jahr 1979 à la Columbo? Falls ihr Columbo noch nie gesehen habt, das ist ja eine der besten Krimiserien, die es gibt. Ich habe auch die komplette Box zu Hause mit allen Folgen. Columbo zeichnete sich als Krimiserie durch 2 Dinge aus. Einerseits den super coolen, zerknitterten Columbo-Detective, gespielt von Peter Falk,
der einfach im Trenchcoat.
Genau, nur echt im Trenchcoat. Sehr kultiger, eigenwilliger Mensch, der dann immer noch eine Frage hat, kurz bevor er den Raum verlässt. Und die andere Neuerung an Columbo war, dass es nicht so eine Krimiserie ist, wo man mit dem Ermittler die ganze Zeit verfolgt und dann, wie er ermittelt und am Ende erfährt man, wer der Täter war. Sondern Columbo hat am Anfang immer den Mord gezeigt, den Täter, die Ausführung, die Cleverness in der Regel von den meist reichen Leuten, die einander umgebracht haben. Und dann hat man den Verlauf der Folge verfolgt, wie Columbo diesen Menschen, die meistens sehr arrogant waren und ihn unterschätzt haben, auf die Schliche gekommen ist. Und in Pokerface ist das ähnlich. Das heißt, wir haben eine Hauptfigur gespielt von Natasha Lyonne, die ihr unter anderem aus American Pie, aber vor allem aus Russian Doll bei Netflix vielleicht kennt. Eine sehr, sehr eigenwillige Person, die unglaublich liebenswürdig ist und eine tolle Stimme hat.
Eine sehr kratzige Stimme, als hätte sie am Tag 10 Zigaretten geraucht.
Hat sie vielleicht auch, würde ich ihr zutrauen. Und sie spielt Charlie, die in einem Casino arbeitet und eine besondere Gabe hat. Sie erkennt nämlich, wenn Menschen lügen. Das ist nicht unbedingt übernatürlich, sondern sie hat einfach die Fähigkeit, das sofort zu durchschauen. Die Serie geht nicht weiter darauf ein, woher das kommt oder so, sondern es ist einfach die Annahme. Sie ist keine Polizistin, sie ist eigentlich nur eine Kellnerin und früher war sie mal eine Pokerspielerin, daher kommt der Titel. Aber sie hat beim Poker immer viel gewonnen, weil sie immer erkannt hat, wenn jemand geblufft hat. Und in jeder Folge von Pokerface kommt sie in eine Situation, wo sie einen Mord aufklären muss, eher zufällig. Das hängt damit zusammen, dass sie eben am Anfang in diesem Casino, wo sie arbeitet, herausfindet, wie ihre Freundin, die auch dort arbeitet, ermordet wurde. Von dem Chef des Casinos in Auftrag gegeben. Daraufhin wird sie von dessen Handlanger verfolgt durch das ganze Land und so ist sie in jeder Episode in einem anderen Bundesstaat, kommt dann als nächstes nach New Mexico, dann irgendwann auch nach Texas und so weiter. Und ab und zu sieht man auch immer mal, wie der Handlanger ihr auf den Fersen ist, aber die Grundidee ist wirklich, jede Folge steht für sich alleine im Wesentlichen. Jede Folge beginnt mit einem neuen Verbrechen. Mhm. Und man sieht immer, wie das stattfindet. Man lernt immer innerhalb von 15 Minuten alle wichtigen Figuren kennen. Und dann sieht man, was macht eigentlich Charlie gerade?
Ja.
Und sie ist nämlich immer Teil des Szenarios. Und dann ist man wieder bei ihr und verfolgt dann den Rest der Folge, wie sie den Fall auflöst. Und das ist so chillig und schön.
Man fragt sich also häufig, wenn man einsteigt in die Folge, okay, was sind das für Leute, was haben die damit zu tun und wie kommt sie jetzt in diesen Fall rein, um den dann wahrscheinlich aufzuklären am Ende.
Genau, und das, was mir persönlich auch sehr gut daran gefällt, ist eben auch der ständige Standortwechsel. Mhm. Das heißt, es fängt an mit Las Vegas, wo Menschen offensichtlich nicht viel wert sind. Einfach eine unbescholtene Frau wird einfach umgebracht, weil sie was ganz Schlimmes gesehen hat, was sie nicht sehen darf. Und das würde einen sehr, sehr reichen Menschen in Gefahr bringen. Und Charlie findet heraus, wie das passiert ist. Und in der zweiten Folge sind sie dann wirklich an irgendeiner Straße irgendwo in New Mexico, wo auf der einen Seite ein Sandwich-Restaurant ist, auf der anderen Seite eine Art Garage und ein Imbiss, so in der Art. Und einfach junge Menschen arbeiten, die keine Perspektive für irgendwas haben, die in diesen Dead-End-Jobs arbeiten sozusagen. Also ganz anderes Milieu, aber auch dort wird wegen Geld gemordet. Mhm. Und Charlie, die so der Drifter ist, der Loner, aber die auch sich gut immer mit Leuten irgendwie zumindest für eine Folge lang anbandeln kann, auch mit Hunden teilweise, die kommt dann rein und durchschaut diese Menschen unterschiedlichsten Hintergrunds auch. Aber so die Tendenz ist schon, bei den Opfern tut einem es irgendwie leid.
Ja.
Und die Täter, selbst wenn man sie am Anfang vielleicht noch sympathisch findet, ist das am Ende meistens nicht mehr so.
Ja, ja, das ist natürlich wahr. Ist interessant, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass es wirklich so eine Art Querschnitt durch Amerika ja dann auch ist, durch die USA. Weil man hat ja dann zum Beispiel auch einen ganz reichen Mal, der Joseph Gordon-Levitt, was weiß ich gar nicht mehr, was der für Programmgründer war, der dann mit seiner elektronischen Fußfessel rumläuft.
Ja, man hat eben Normalos, wenn man so will, und dann wieder irgendwelche ehemaligen 80er-Jahre-Fernsehstars und Kinostars. Gibt's eine ganz tolle Folge mit Tim Meadows und Alan Barkin, die zwei Schauspieler sind, die sich dann in der Öffentlichkeit die ganze Zeit streiten und hassen sozusagen. Die Höhe ihrer Karriere ist hinter ihnen und dann wollen sie in so einem Provinztheater ein Stück aufführen und dann wird eine dritte Person umgebracht und alles, was man über die beiden dachte, wird auf den Kopf gestellt sozusagen. Und es spielt häufig auch in filmverwandten Kreisen. Also es gibt diese beiden Schauspieler, es gibt eine tolle Folge mit Nick Nolte als Special Effects Maestro, der Stop-Motion-Effekte machen kann oder herstellen kann. Und dann wechselt es wieder ein ganz anderes Milieu, zum Beispiel ein Seniorenheim mit zwei ehemaligen Aktivistinnen aus den 70er Jahren. Also das wechselt ständig und damit hebt sich die Serie für mich auch von anderen Procedures, die ich auch gerne mal geguckt habe, ab, sowas wie Criminal Minds oder NCIS oder CSI, die ja tendenziell immer an ihre Stadt auch gebunden sind, insbesondere sowas wie CSI.
Mhm. Du hast natürlich jetzt auch die Stars schon erwähnt. Das ist auch, denke ich, ein Aushängeschild, das wir nicht außer Acht lassen sollten. Es läuft ja unglaublich viel da an Berühmtheiten auf. Und hast du irgendwelche Lieblingsstars, die vorbeischauen, wo du sagst, das habe ich vorher gar nicht erwartet oder das war besonders toll?
Also ich glaube, mein Lieblingsauftritt ist relativ kleiner. Der gehört tatsächlich Hong Chau, die ihr zum Beispiel aus The Whale kennt und aus diesem, ich glaube, Schrumpffilm mit Matt Damon.
Damon, ja. Das war so ihr größter Durchbruchsfilm.
Genau, Hong Chau ist eine ganz, ganz tolle Charakterdarstellerin. Die hat auch in The Menu mitgespielt und in The Night Agent. Mhm. Und sie spielt so eine Truckerin, die in dieser Folge, das ist, glaube ich, auch meine Lieblingsfolge, in der zweiten Folge in dieser Straße am Nirgendwo bei dieser Tankstelle da hält, gegenüber von dem Imbiss. Und sie ist eigentlich nur am Anfang der Folge überhaupt Teil der Folge, was ich ein bisschen schade fand, aber sie ist so ein toller Charakter, gerade wie sie mit Natasha Lyonne zusammenspielt, einfach so eine komplett abgeklärte Frau, die sich vor Staat und Familie komplett versteckt, im Grunde eine neue Identität angenommen hat, nicht verfolgbar ist, sehr unterhaltsam. Aber es gibt dann Nick Nolte mochte ich auch sehr, den man ja auch nicht mehr so oft sieht, und Adrian Brody.
Stimmt.
Hält hier glücklicherweise keine Oscar-Dankesrede, sonst würden die Folgen doppelt so lang dauern, sondern spielt gleich am Anfang so einen schmierigen Nepo-Baby-Casino-Erben, der nichts auf die Reihe kriegt. Und das macht er sehr gut, vor allem seine farblich perfekt abgestimmten Anzüge sind bewundernswert.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr noch überlegt, euch die Serie anzugucken, schaut euch unbedingt die erste Folge an. Ich finde, die ist erklärt perfekt, wie man so eine Serie aufmachen kann. Zügig erzählt, man kriegt alles mit, was man wissen muss in der ersten Episode und trotzdem ist es unglaublich unterhaltsam. Man hat einen Fall und versteht, was sie tut und wie das alles zu einer größeren Sache zusammenwächst. Also,
und sie ist sehr lustig. Das müssen wir vielleicht noch zu kurz gekommen, aber es gibt sehr cool geschriebene Charakterköpfe und der Beste ist natürlich Charlie selbst, also Natasha Lyonne selbst, die einfach mit ihrer Art da hineinkommt und die Leute vorm Kopf stößt und unterhält. Das ist wirklich cozy Entertainment auch, würde ich sagen.
Ich finde es auch sehr lustig, dass der Serienschöpfer, der hinter der Serie steht, ja Rian Johnson ist. Den kennt ihr sicherlich auch, weil er zum Beispiel, ich sage jetzt mal nicht Star Wars 8, sondern weil er Acht. Bring mich nicht durcheinander.
Also er hat den besten Star Wars Film der letzten 15 Jahre gemacht.
Den leider sehr viele Leute hassen, außer wir.
Ja, und vor allem sich mit Krimis natürlich hervorgetan, nämlich er hat Brick gedreht, nicht den kommt ein Matthias Schweighöfer Film, sondern
Looper,
den Joseph Gordon-Levitt Krimi und Knives Out 1 und 2
und das
und
ist so lustig,
3.
Weil er hat mit Knives Out ja schon auch so ein Stück weit das Whodunit-Genre wieder richtig in Fahrt gebracht, also wo man wirklich ermittelt und dann am Ende des Falls erst rausfindet, wer es ist. Und jetzt haben wir den, du hast ja vorhin schon erklärt, was es ist, wir wissen schon am Anfang, wer der Täter ist, How Catch'em nennt man es das, falls ihr das mal abspeichern wollt irgendwo, also wie fängt man sie, How Catch'em. Und jetzt legt auch hier einfach noch in der Serienform nochmal ein neues Genre auf, was man schon verloren glaubte nach Columbo.
Ja, und die Folgen, die er inszeniert, also die ersten zwei sind es, glaube ich, und die gegen Ende kommt er dann nochmal, das sind schon die herausragenden Folgen. Also in der Mitte sieht es dann manchmal wirklich ganz kurz aus wie eine Network-Serie, so ein bisschen, also sehr, sehr überbeleuchtet und nicht ganz so einfallsreich, aber ich würde sagen, die Bücher sind trotzdem so stark geschrieben, dass selbst wenn es ein bisschen mehr aussieht wie halt eine Krimiserie in Anführungszeichen von vor ein paar Jahren, dann kann man trotzdem sich immer noch sehr stark daran erfreuen. Auf jeden Fall. Pokerface, wenn man Krimis mag, wenn man leichte Unterhaltung mag, unbedingt schauen.
Ich würde es noch, wenn ihr vielleicht noch nicht Columbo geguckt habt, weil ihr dann doch eher so neuere Serien schaut, vielleicht noch ein bisschen mit so Only Murders in the Building vom lustigen Tonfall vergleichen oder The After Party bei Apple, also wo man Spaß hat, aber trotzdem auch ein bisschen spannend gern mitfiebert. Und warum wir euch das natürlich auch empfehlen, ist, es lohnt sich jetzt einfach gerade jetzt nochmal in die erste Staffel einzusteigen, denn die zweite steht zumindest in den USA schon vor der Tür. Da kommt sie nämlich am 8. Mai zurück mit gleich 3 Folgen, wo die ersten 2 von Natasha Lyonne auch gleich selbst inszeniert werden, was Schönes. Und wir wissen noch nicht, wann sie in Deutschland starten wird. Bei Staffel 1 war es so, dass wir 3 Monate im Verzug waren, bevor sie dann zu Wow Sky kam. Ich hoffe einfach mal, dieses Jahr sind sie schon ein bisschen schneller dran. Mal schauen, ist ja halt eine Peacock-Serie, da muss man erstmal gucken, an wem man die verkauft und wie die dann in Deutschland ausgewertet wird. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch schon sehr auf Staffel 2, die auch schon wieder vor Gaststars strotzt. Jenny, hast du den Teaser gesehen, der jetzt vor kurzem
schon
mal kam?
Ja, da spielt John Mulaney mit, wahrscheinlich der am wenigsten bekannteste Mensch in der Liste, aber ich habe ja schon mal in dem Podcast an anderer Stelle über ihn geschwärmt.
Genau, und dann gibt's noch so Leute wie Taylor Schilling aus Orange is the New Black oder Cynthia Erivo, freue mich auch sehr, die ja gerade in Wicked wieder groß war. Giancarlo Esposito spielt sowieso überall mit, der muss auch in Staffel 2 dabei sein. John Cho, Justin Theroux, Katie Holmes habe ich auch schon ewig nicht gesehen. Also das verspricht wieder ein Fest zu werden und wenn ihr jetzt in Ruhe anfangt, so, dann seid ihr bestimmt auch wieder voll up to date, wenn Staffel 2 kommt, beziehungsweise es wird ja wieder wahrscheinlich Einzelfolgen sein, man muss es also auch nicht nochmal schauen.
Genau, also man kann es so machen wie ich, 8 Folgen an einem Feiertag schauen. oder ihr schaut einfach immer mal rein, weil man muss wirklich nicht mit dem Plot hinterher sein. Man kann auch einfach mittendrin mal reinschauen nach einer längeren Pause und dann wieder aufhören. Das ist das Schöne an so einer altmodisch assoziierten Serie mit Standalone-Folgen.
Auf jeden Fall. Wenn ihr das jetzt tun wollt, dann könnt ihr das bei Amazon Prime und bei Wow bzw. Sky jederzeit aufrufen. Dir, Jenny, danke ich fürs Kommen und fürs Empfehlen.
Dankeschön für die Einladung. Ich rede immer gern über Natasha Lyonne.
Und euch da draußen wünschen wir natürlich ein schönes Wochenende und vielleicht auch eine schöne Zeit mit Pokerface. Bis dahin, streamt was Schönes.
Ganz egal, wer du bist oder welchen Lifestyle du lebst, sei gut zu dir. Iss gut, wie du bist. Wir von Dean & David helfen dir dabei, dass du das genießen kannst, was dir wirklich gut tut. Frische Bowls, Salate, Curries und mehr. Mit vollem Geschmack und besten natürlichen Zutaten. Besuch uns in deinem Dean & David Store in der Nähe oder lass dir alles ganz einfach nach Hause oder ins Büro liefern. Unter deanandavid.com.
If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment cause chaos. Use ShipStation instead. From running a business out of your garage to multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your growth. Save time with one login for all your stores and by automating tasks, plus you'll get the best shipping rates from global carriers. Calm the chaos with the shipping software that delivers. Start a free trial at ShipStation.com/audio. That's ShipStation.com/audio.